Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5, heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar mit der lieben Elena. Elena ist Hundetrainerin in einer Hundeschule, die ich mit Louis schon sehr lange besuche. Und dort haben wir uns auch mehr oder weniger über Umwege kennengelernt. Wir haben bereits schon auf Instagram einige Livestreams gemacht und uns schon über sehr viele Themen rund um den Hund ausgetauscht. Und viele von euch hatten auch den Wunsch, dass doch mal die Elena in meinen Podcast kommen soll. Umso mehr habe ich mich gefreut, als sie dann zugesagt hat. Wir haben uns heute über das große 1x1 der Hundeschule unterhalten, was man vielleicht beachten sollte in der Hundeschule, was man vielleicht eher vermeiden sollte, wenn man vielleicht auch gerade so ein schlechtes Bauchgefühl hat, wie man damit umgeht, was ihr für negative Erfahrungen vielleicht auch schon in der Hundeschule gemacht habt und das ganze große 1x1, wie gesagt, Beschäftigung, was für Angebote gibt es dort eigentlich. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass sie dabei ist und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. So, dann herzlich willkommen, liebe Elena. Schön, dass du auch meinem Podcast dabei bist. Viele Menschen haben dich hergewünscht und jetzt bist du hier. Ich freue mich sehr. Hallo.
Hallo. Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja schon sehr viel miteinander auf jeden Fall Zeit verbracht, auf live auf Instagram verbracht. Und jetzt freue ich mich, hier zu sein.
Genau so ist es. Wir hatten schon einige Livestreams und die kamen anscheinend so gut an, dass ganz oft gewünscht wurde, dass du jetzt auch mal in meinen Podcast kommst. Und es freut mich, dass du einer der Ersten hier bist, die mit mir heute ein bisschen quatscht über das Thema Hundeschule. Schließlich arbeitest du in einer Hundeschule. Vielleicht magst du ganz kurz mal so erzählen, für die Leute, die dich noch nicht kennen, wer du so bist, was du so machst, wo du arbeitest, damit wir so ein bisschen eine Vorstellung davon haben, wer da eigentlich hier mir gegenüber sitzt.
Gerne. Also, ich bin die Elena, ich bin Trainerin an der Hundeschule Freude am Hund. Die Hundeschule Freude am Hund ist in München vertreten, auf zwei Hundeschulgeländen tatsächlich sogar, einmal im Olympiapark und einmal in Pasing. Und uns gibt es schon seit 16 Jahren mittlerweile. Wir sind dafür bekannt, dass wir gewaltfrei arbeiten, also ohne aversive Trainingsmethoden oder eben Gewalteinwirkungen auf den Hund. Genau, ich war früher Auszubildende in dieser Hundeschule. Wir bilden nämlich angehende Hundetrainer aus und ich sage immer so schön, ich bin gekommen, um zu bleiben. Es hat eigentlich relativ schnell gefunkt und dann bin ich direkt eine der Haupttrainerinnen geworden. Und meine Spezialitäten sind so ein bisschen Grunderziehungskurse, gerade Einzeltrainings mit Aggressionsverhalten und so weiter. Also das ist so mein Special-Gebiet. Und privat, ich habe einen Hund, die Kisha, die ist aus Griechenland, die ist mittlerweile 4,5 Jahre alt, war nicht immer einfach, über die habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Und dann habe ich noch zwei Kätzchen zu Hause und seit Jahren ein Reitbeteiligungspferd. Das heißt, rundum bin ich eigentlich ganz, ganz viel mit Tieren umgeben, was mega viel Spaß macht.
Wow, ja, du hast auf jeden Fall einiges zu tun, würde ich sagen.
Ja, das stimmt.
ganz kurz, wie ich euch oder dich kennengelernt habe, ich bin auch über die Hundeschule Freude am Hund durch mein Umfeld gekommen. Als ich mir Louis als Welpe geholt habe, habe ich mich hier umgehört. Mir haben so viele die Hundeschule empfohlen, dass ich da mal vorbeigeguckt habe. Und ich war wirklich von der ersten Welpensozialisierungsgruppe so begeistert davon, wie ihr arbeitet, dass ich da auch immer geblieben bin und heute ja sogar noch den Fährtenkurs zum Beispiel aktuell besuche, weil es auch mal schön ist, als Tierpsychologin einfach mal Hundebesitzerin sein zu dürfen und einen Kurs zu besuchen und da hinzugehen, wo man wirklich den Menschen auch vertraut und wo man weiß, dass man da gut aufgehoben ist. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich eure Hundeschule kennenlernen durfte und dass ich darüber auch dich kennenlernen durfte und wir jetzt schon eine Weile im Kontakt sind.
Ja, ich freue mich auch total, dass du gerade auch bei mir im Kurs bist. Sonst sehen wir uns ja eben nicht so viel und jetzt ist es aktuell eigentlich fast jeden Freitag. Ne?
Richtig schön mal, ne? Jetzt haben wir mal richtig Kontakt miteinander. Genau. Mich fragen auch mal ganz viele, warum ich Hundeschulen so wichtig finde. Ich bin ja Tierpsychologin, ich mache das doch selber. Warum werbe ich nicht lieber für mich und werbe immer für Hundeschulen? Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt eingehen, warum eine Hundeschule so wichtig ist. Also grundsätzlich sage ich immer zu meinen Kunden und Kundinnen, eine Hundeschule ist für mich wie so ein Basic Bootcamp. Ne? Man geht da so hin. Und man startet direkt mit einem Welpensozialisierungskurs, der wahnsinnig wichtig ist, den ich gar nicht so anbieten kann, weil ich ja keine Kurse anbiete. Das heißt, ich mache wirklich nur Einzelcoaching vor Ort, vor der Türe, verhaltenstherapeutische Arbeit. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man irgendwo hingehen kann, wo auch die Möglichkeiten des Ortes gegeben ist, dass da viele Hunde auf einen Haufen sein können, viele Trainer, Trainerinnen vor Ort sind und man ja auch viele Menschen einladen kann,
wo dann auch viele Hunde auf einem Haufen sind.
Ja.
Also ich finde es total wichtig, um so Basics einfach mal, ne, so mitzukriegen und kennenzulernen und den Hund auf, ja, wie wirklich in die Schule zu schicken und dass der das so das Wichtigste einfach erstmal fürs Leben lernt.
Ja, auf jeden Fall. Und das nicht nur der Hund, sondern am meisten auf jeden Fall der Mensch. Genau.
Das immer, ja.
Ja, es ist natürlich ein absoluter Luxus, den wir haben, dass wir ein Trainingsgelände haben, also ein abgesichertes Trainingsgelände, um da wirklich Kontrolle eben auch in das ganze Spielverhalten jetzt gerade bei den Welpen zum Beispiel reinzubringen, weil auf einem offenen Feld, sage ich jetzt mal, ist da die Kontrolle nicht ganz so zu haben wie auf natürlich einem geschlossenen Trainingsgelände. Ja, also für mich ist die Hundeschule wichtig, eben um richtiges Sozialverhalten zu lernen, wie eben in der Welpenspielstunde. Ich glaube, da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Wieso die Welpenspielstunde? Ne? Ja, die Hundeschule ist auch wichtig für den Bindungsaufbau zwischen Mensch und Hund. Ne? Das heißt, Ausführung der Kommandos oder Steigerung der Kommandos, die man da eben machen kann in der Gruppe, weil eben 5 andere Hunde mit auf dem Platz sind. Wir halten zwar die Gruppen sehr, sehr klein, sage ich jetzt mal. Wir haben ungefähr 6 bis maximal 7 Hunde überhaupt auf dem Platz, damit wir eben auch individueller ein bisschen mehr auf die verschiedenen Bedürfnisse eingehen können. Genau, aber das ist natürlich auch nochmal eben die Steigerung der Reize. Und der Trainer ist als Hilfestellung im Alltag da. Das heißt, für Ersthundebesitzer, denen geben wir natürlich auch nochmal einen grünen Faden. So, wie geht es jetzt die nächsten 15 Jahre weiter mit dem Hund? Und dann natürlich ganz klar Vorbeugung vor Problemen oder eben Verhaltensauffälligkeiten. Ne? Also nicht nur die Erziehung an sich, sondern eben auch einen Erziehungskurs zu besuchen. Ich habe viele Leute, mit denen ich auch am Telefon spreche, die sagen, ja Mensch, ich habe meinen Hund Sitzplatz bei Fuß und so, kann ich ja beibringen. Ist auch richtig, ne? Gibt es ja total viele YouTube-Videos. Das meiste kann man sich ja jetzt mittlerweile aus dem Internet rausziehen. Aber wenn ich dort vor Ort bin und ich habe vielleicht wirklich einen jungen Hund, der dann auch irgendwann in die Pubertät kommt und unbedingt zu anderen Hunden möchte. Das heißt, es ist nicht nur Sitzplatz, bleib bei Fuß, also die ganzen Kommandos, sondern eben Sozialisierung, da vorne sind andere Hunde und mein Hund ist trotzdem bei mir und kann sich auf mich fokussieren. Na, also selbst ich kann dem Hund alles beibringen. Ich habe sogar damals in der Hundeschule mit meinem Hund den Grunderziehungskurs zu machen, weil es einfach anderer Input ist und es ist immer Training mit dem Hund. Na?
Genau. Also grundsätzlich, wer einen gut erzogenen Hund haben möchte, muss viel investieren und gerade wenn man auch mal einen Trainer, Trainerin vor Ort hat, die einfach einen ganz anderen Blick drauf hat, ist es sicherlich einfach nur hilfreich in der kompletten Grunderziehung oder einfach in der Erziehung an sich des Hundes. Also es ist mal gar nicht erst, ich gehe erst zum Hundetrainer, Trainerin, wenn der Hund schon irgendein Problem hat und eine Verhaltensauffälligkeit hat, sondern wirklich, ich empfehle immer, wenn ihr euch einen Junghund holt, einen Welpen holt, einen Hund aus dem Tierschutz, der schon älter ist, wo ihr euch einfach mal erstmal eingrooven müsst, geht einfach mal erstmal in eine Hundeschule und versucht einfach mal so als Team so ein paar Sachen zu bewältigen, damit der Hund was lernt, dass ihr als Team zusammenwachst. Das ist einfach nie verkehrt. Und wenn es dann zu spät ist, dann werde ich meistens angerufen.
Das ist auch schon. Genau, ja. Wir natürlich auch, wenn es schon zu spät ist.
Ja, aber klar.
Es gibt einen ja auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, eben auch gerade den Hund, wenn man solche Sachen eben auch zusammenstemmt und dann kriegt draußen eine gewisse Selbstsicherheit, also im Alltag. Ne? Sobald wir unsicher sind, also der Hund hat ja wahnsinnig feine Fühler, wir sind große Stimmungsüberträger zu unserem Hund und sobald wir auch unsicher werden, dann gibt es so die ein oder andere Genetik auch vom Hund, die dann sagt, okay, ich übernehme und dann kommen die ein oder anderen Schwierigkeiten.
Dann kommen die Verhaltensauffälligkeiten, genau. Für mich auch ein großer Punkt, ich habe ja gerade erzählt, dass ich jetzt wieder einen Kurs bei euch besuche und es ist tatsächlich so, ich glaube, dass man ganz schnell in den Alltag mit dem Hund verfällt. Jetzt gehen wir halt Gassi, jetzt machen wir unsere Runden, jetzt machen wir halt wieder Dummy, jetzt machen wir halt wieder das. Und einfach mal wirklich so ein bewusstes Date mit dem Hund zu haben, sage ich immer, finde ich total schön für die Beziehung zwischen mir und meinem Hund. Also wirklich mal sich nur bewusst auf den Hund diese Zeit einzulassen, komplett mit ihm etwas Neues zu erarbeiten. Wir beide lernen ja etwas Neues, wie wir mit der Situation umgehen, wie wir das umsetzen. Und ich habe echt das Gefühl, dass es auch mich und Louis jetzt nochmal wieder ein Stück mehr zusammengeschweißt hat. Also ich finde, so ein Kurs, den ihr besuchen könnt in der Hundeschule, wenn es eine gute Hundeschule ist, immer absolut empfehlenswert. Für die Beziehung zwischen Mensch und Hund.
Ja. Mit Sicherheit. Also ich sage jetzt mal, die Hundeschule ist tatsächlich auch so ein bisschen Trend geworden, eben weil, wie du schon so schön sagst, dass einmal in der Woche ein Date ist. Ich habe wirklich eine Stunde für mich und meinen Hund Zeit und nehme mir die Zeit. Und das schweißt auf jeden Fall mehr zusammen, da bin ich mir ganz sicher.
Total. Gemeinsam arbeiten ist immer gut. Ja, wir wollten auf die Welpensozialisierungsgruppe eingehen. Ich sage immer so ungern Welpenspielstunde. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich glaube, dass Menschen da irgendwas Falsches mit assoziieren, was ich oft schwierig finde, weil die Vorstellung so ist, ich gehe jetzt mit meinem Welpen dahin, dann spielen wir, dann gehen wir wieder nach Hause. Was ist überhaupt ein Spiel? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Was sollte in der Welpenspielstunde noch alles stattfinden, damit der Welpe auch wirklich gut auf sein Leben vorbereitet wird? Und das finde ich gerade bei euch so toll. Ich war ja selbst in der Welpensozialisierungsgruppe mit dem Louis. Yeah. Was ich auch total wichtig, egal in welcher Hundeschule finde, dass eben nicht nur dieses gemeinsame Spiel stattfindet oder diese gemeinsame Zeit mit anderen Welpen in der gleichen Größe, in ungefähr im gleichen Alter, sondern dass man halt eben auch verschiedene Untergründe kennenlernt. Also bei euch durfte der Louis dann auch mal im Bällebad rein, durch den Tunnel durch. Es wurde mal eine Tüte knallen gelassen, damit der Hund auch merkt, dass Geräusche nichts Schlimmes sind, wenn es mal kurz laut knallt. Dass man dann auch wirklich mal dem Hund Pause beibringt und dann von der Trainerin oder dem Trainer ein paar Sachen beantwortet bekommen kann. Also das ist für mich alles eine Welpensozialisierungsgruppe. Deswegen finde ich den Begriff Welpenspielgruppe ein bisschen schwierig. Wie siehst du das?
Ja, da hast du recht. Es ist für viele Menschen dann so ein bisschen oberflächlich gesehen. Eben wie du sagst, okay, die spielen, dann gehe ich wieder nach Hause. Toll, ne?
Ja.
Also in meinen Augen ist die Welpenspielstunde eine der wichtigsten Stunden überhaupt. Ich höre leider auch wieder immer von Kunden, die uns eventuell auch erst später besucht haben, nach der Welpenspielstunde, wo die Zeit dann schon vorbei ist, weil die Welpenspielstunde geht ungefähr nur bis zur 16. Woche. Ne? Ja. Also da ist gerade eben diese Sozialisierungsphase, wo der Hund es am besten mitkriegt. Natürlich haben wir immer wieder Ausnahmen, Auslandshunde zum Beispiel, die dürfen ja erst ab der 16. Woche auch überhaupt hier importiert werden. Und gerade die haben es oftmals auch bitter nötig, dass die da einfach nochmal gute Erfahrungen sammeln können. Ja. Also ich habe ganz oft Züchter, die den Leuten ganz dringend von der Welpenspielstunde abraten. Wieso, weshalb, warum, habe ich immer noch nicht ganz genau herausgefunden, warum die das so doof finden. Ich finde es absolut wichtig. Es ist Kennenlernen anderer Rassen und deren Kommunikationsmittel. Ne? Also wenn ich jetzt einen plüschigen Spitz habe oder einen Samoyede, der hat kommuniziert ganz anders als jetzt ein schnittiger Jagdhund. Ne? Ja. Dann, was weiß ich, der Briard, der hat wahnsinnig viel Fell auch im Gesicht hängen. Der wird jetzt als Kommunikationsmittel, als Beschwichtigung nicht unbedingt mehr das Blinzeln verwenden, weil er merkt, oh, da kommt irgendwie keine Reaktion. Ne? Ja, eben auch die französische Bulldogge, Mops etc., die haben einfach eine andere Gesichtsform. Ja. Und ich merke oft im Alltag, wenn die Eltern sind, dass die eben auch ganz oft schlecht eingeschätzt werden von anderen Hunden und denken, oh, die gucken vielleicht bedrohlich aus, und die brauchen natürlich auch nochmal eine ganz große Stabilität, wie sie denn mit solchen anderen Hunden dann umgehen können. Oder auch der Dackel, kurze Beine, langer Körper und so weiter. Also unbedingt die Kommunikationsformen der verschiedenen Rassen kennenlernen, weil wenn das nicht so gut klappt und der Hund ist da verunsichert und kennt viele Rassen nicht, na, dann kann es eben gerade zu Aggressionsproblemen eben auch kommen wieder später. Na, also es ist eigentlich auch eine Vorbeugung von Verhaltensauffälligkeiten meiner Meinung nach.
Ja.
Welpenspielstunde ist natürlich nicht gleich Welpenspielstunde. Es muss ein absolut kontrolliertes Spiel sein und das aber auch von Trainern, die davon Ahnung haben. Also ich mache zum Beispiel 2 Welpenspielstunden bei uns in der Woche, unter der Woche. Ich stehe da nicht allein da. Ich habe mindestens 6 Auszubildende parat, die zum Teil schon alte Häschen sind und das schon wirklich über mehrere Monate mit uns mitmachen, die ich da auch super schön einsetzen kann. Und ich versuche natürlich auch die Menschen super gut die Besitzer gut mit einzubeziehen, dass die gleich auch lernen, okay, wann ist das Spiel, wird es langsam zu viel, wann ist der drüber, wann braucht er eben mal ein Päuschen, indem wir die auch mal rausnehmen, oder wenn man, wie sie auch gleich den Hund schützen müssen, ne, dass die Anfang an lernen, weil wenn der Hund sich natürlich eben auch generell ungeschützt fühlt, auch an der Leine oder sonst wie, dann kann es ja auch wieder zu späteren Problemen kommen, ne? Ja. Also deswegen ist die super wichtig, auch für die Beißhemmung untereinander bei den Welpen. Also wenn der Beagle im Labrador-Ohr hängt oder andersrum, kann es natürlich auch mal sein, dass einer mal kurz quiekt oder merkt, Mist, oh, jetzt war es vielleicht zu fest, ne? Wenn er dann immer noch nicht merkt, es war zu viel, dann sind wir natürlich sofort parat und unterstützen. Aber die Beißhemmung, ab wann gehe ich zu weit bei einem anderen Hund, ist ja auch super, super wichtig.
Ja, müssen die Welpen auch einfach lernen. Und gerade da finde ich es wichtig, sich eine Hundeschule zu suchen, wo man sich sicher sein kann, dass genug Trainer oder Trainerinnen vor Ort sind, die halt eben rechtzeitig eingreifen und den Menschen auch erklären, warum sie eingegriffen haben.
Genau.
Ich finde es immer total schwierig, wenn dann einfach immer gesagt wird, die klären das schon unter sich. Da habe ich jetzt einige Beispiele gehört, bei denen es leider so war. Also wirklich so den Menschen von Anfang an auch mitzugeben, was denn da eigentlich los ist und warum man das trennen sollte und warum das nicht mehr in Ordnung ist und warum es auch kein Spiel mehr ist. Weil ich glaube, dass Menschen das von vornherein immer oft, nicht immer, aber oft auf jeden Fall falsch interpretieren und denken, ja, das ist jetzt nur kurz eine Raberei und dann ist wieder gut. Und Welpen aber da von Anfang an lernen, ich kann mich nicht geschützt fühlen und keiner unterstützt mich, wenn ich gemobbt werde. Und da fühle ich mich nicht wohl mit anderen Hunden und dann vielleicht eine Aggression gegenüber anderen Hunden entwickeln. Also das ist gar nicht so einfach. Deswegen ist eine gute Hundeschule, gerade eine Welpensozialisierungsgruppe, schon ein erster großer Grundstein, den man legt, ja, dass der Hund der positive Beziehungen lernt.
Genau, natürlich, wie du auch vorher gesagt hast, verschiedene Untergründe sind wichtig. Wir machen ab und zu Geräuschetraining. Es kann ja wirklich mal passieren. Also unsere Hundeschule ist ja glücklicherweise absolut gut besucht. Und in der Regel haben wir genügend Welpen, wo es sich sehr schön aufteilt von Größe, Alter und Charakter. Aber es kann immer mal passieren, dass die Gruppe jetzt nicht ganz so harmonisch ist. Ne? Dann kann man immer mal nochmal ein Kommando mal mit einbauen. Das sehen wir Trainer dann. Das heißt, dann machen wir vielleicht mal einen Sitz oder erklären einfach mal einen Signalaufbau oder das Kommando aus. Das ist absolut wichtig, eben auch schon gleich von Beginn an richtig zu machen, weil sonst schluckt der Hund eben Sachen absichtlich runter und so weiter und so fort. Also da, das muss halt ein guter Trainer einfach sehen. Ne? Und ich habe auch mal ein Kundenfeedback bekommen, beziehungsweise eine Auszubildende war früher in einer anderen Hundeschule und da war die Welpenspielstunde auf einem offenen Feld in der Nähe von der Straße. Ein Hund ist einem Auto hinterhergelaufen und die ganze Meute hinterher. So, die hat immer noch so ein bisschen das Problem oder der Hund findet Autos, glaube ich, immer noch etwas interessant, weil das ein Erfolgserlebnis war, was sich ein bisschen durchgeprägt hat.
Ja, verständlich. Oh Gott. Genau. Ja, also da muss man wirklich, wie gesagt, also ich finde alles in dem Alter super wichtig und deswegen soll man ja auch die Hunde mit so viel wie möglich konfrontieren, weil es eben halt die sensible Phase ist, wo Hunde ja auch alles sehr gut dann irgendwie verknüpfen können. Und deswegen ist es in der Hundeschule eben wichtig, dass es eben nicht nur wir machen jetzt eine tolle Hundespielgruppe und wenn die übertreiben, die machen das schon und dann können die nach Hause gehen. Die Hunde sind fix und fertig, total überfordert mit allem und es wird eigentlich nur noch schlimmer. Also wie du schon sagst, ne, verschiedene Untergründe, auch mal eine Pause machen, dann einfach auch mal Fragen loswerden können. Gerade in der Zeit erfahre ich ganz viel, dass die Menschen super viele Fragen haben, weil sie natürlich am Anfang noch unsicher sind, was ganz normal ist, was jeder von uns mitgemacht hat bei seinem ersten Welpen, dass man das eben auch bei euch kann, finde ich total wichtig, dass auch die Gruppengröße passt. Finde ich total wichtig, also dass es jetzt nicht 10 Welpen auf einen Haufen sind, sondern dass es halt einfach ein paar Welpen sind, wo halt auch immer genügend Trainer und Trainerinnen vor Ort sind, die dann auch wirklich sich einmischen können. Also wenn es eine Gruppe von 10 bis 15 Welpen sind und nur ein Trainer vorhanden ist, weiß ich nicht, wie der oder die das dann irgendwie machen möchte, sich dazwischen zu krätschen jedes Mal.
Ja, das stimmt. Also wir haben da auch auf jeden Fall mindestens 2 Auszubildende dort auch mit dabei stehen. Ich springe von links nach rechts, von links nach rechts. Aber da ist es natürlich auch gleich wichtig. Wie gesagt, wir beziehen die Besitzer sofort mit ein, weil das ist ja auch das wahre Leben. Ne? Die sind eine Stunde bei uns, aber die haben den Welpen ja 24/7 und deswegen müssen die auch einfach lernen, wie sie dann mit so einer Situation natürlich umgehen.
Absolut. Und was ich halt auch wichtig und was finde und was auch bei euch gegeben ist, dass man halt individuell darauf eingeht, wie du schon sagtest, wenn die Gruppe mal nicht so harmonisch ist oder wenn die einfach sich komplett überdrehen, was Welpen ja gerne mal machen, ne? Dass man sich dann so hochschaukelt gegenseitig, dass man dann auch mal abbrecht und sagt, so, und jetzt machen wir was anderes. Wie du schon sagst, dann machen wir mal eine Sitzübung oder wir besprechen mal was gemeinsam, die Hunde dürfen mal Pause machen, runterfahren wieder. Also all das ist total wichtig und nicht einfach nur, wir hauen alle Welpen in einen Käfig.
Einen Topf und gucken
und
mal.
Und los geht's.
Genau.
Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Genau.
Findest du da noch was wichtig zu erwähnen bei dem Thema Welpensozialisierungsgruppe oder sagst du, das Wichtigste wurde gesagt?
Das Wichtigste wurde gesagt. Wie gesagt, es ist halt, man muss auch wirklich schauen, dass der Schäfer und nicht mit dem Chihuahua spielt in dem Alter. Da kommt einfach nichts Gutes bei raus. Gut, ich hatte mal einen Bernardiner hatte ich einmal bei den Chihuahuas sitzen, weil er sich einfach keinen Millimeter bewegt hat. Der war zum ersten Mal da mit seinen 10 Wochen und der hat erstmal Zeit gebraucht, um anzukommen. Wenn ich den gleich zu den Größeren gesteckt hätte, dann wäre es einfach nicht so entspannt gewesen für ihn.
Der gute, alte, gemütliche Bernardiner, gell? Der kann es schon mal ganz gut wuppen. Finde ich auch mal super interessant, das ist nämlich genauso im Park, also dass wenn das so ein kleiner Chihuahua-Welpe ist und ihr habt einen Labrador wie ich oder so, macht doch einfach mal einen Bogen drum. Klar ist das super süß, man würde es gerne anschauen, man würde gerne mit den Besitzern sprechen, aber ob das wirklich so einen Mehrwert für den Hund hat, ist mal die andere Frage. Beziehungsweise kann ich dann, wenn mein Hund gut erzogen ist, natürlich sagen, leg dich ab und dann kann der Chihuahua mal gucken gehen. Aber wenn es eben nicht gegeben ist, dann bringt es niemandem was und genauso ist es ja auch in der Hundeschule dann.
Richtig. Genau.
Gut, ihr habt ja noch ganz viele andere Hundebeschäftigungsmöglichkeiten. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass wir jetzt eine Fährtengruppe sind. Ich hatte auch schon Agility bei euch. Sagt man Agility oder Agility? Ich weiß es bis heute noch nicht.
Eine gute Frage. Also ich sage, wenn du es auf Englisch aussprichst, dann ist es Agility. Ne?
Genau.
Je nachdem, in welchem Land du gerade bist, ist beides in Ordnung.
Ich sage mal beides. Ich bin ein Native Speaker. Nein, natürlich.
Ja, genau.
Kannst du machen. Also, mega spannend und ich finde es auch für mich immer spannend, auch so probieren, was findet mein Hund eigentlich gut und was finde ich gut. Also ich habe gemerkt bei Agility, der Louis war richtig on fire. Es war aber nicht so mein Ding. Also ich fand es ganz cool, weil er so viel Spaß daran hatte. Aber es war für mich einfach auch viel Stress, was dabei war, weil der Louis auch sehr viel hochgeschaukelt wurde. Und jetzt beim Fährtentraining merke ich, das ist eher auch so mein Ding, weil ich mit ihm auch in der Ruhe üben kann und eher drauf auch.
Ihr geht eher in die Ruhe dabei, ne? Das ist entspannend
absolut
für euch.
Ja. Und er viel mit der Nase arbeiten kann, was ich ja sowieso sehr interessant finde. Und er findet es natürlich auch gut. Also ich finde es schön, dass es so viele Möglichkeiten und Angebote gibt. Vielleicht magst du mal erzählen, was ihr so anbietet noch in eurer Hundeschule.
Natürlich, sehr gerne. Also ganz kurz zu wissen, Agility ist auch nicht mein Lieblingssport. Ich bin der wahnsinnige Obedience-Fan, erkläre ich gleich, was es ist. Mhm. Aber mein Hund liebt auch Agility total und deswegen dürfen beim Agility dann meine Auszubildenden ihren Spaß haben mit meinem
Hund. Das ist eine gute Idee, kann ich meinen Hund vorbeibringen?
Genau, weil für mich ist es jetzt auch nicht, also gerade dieses Schnelle und so, ich bin auch eher der ruhige Typ, deswegen bin ich mehr in die Erziehungsrichtung auf jeden Fall tätig. Ich kann dich absolut verstehen.
Ja.
Genau. Ich denke, es ist erstmal auch noch kurz wichtig, darauf einzugehen, wieso überhaupt Hunde beschäftigen und warum soll ich das in der Hundeschule machen und so weiter und so fort. Letztendlich wissen viele Leute manchmal nicht so genau, was sie sich da vielleicht angeschafft haben mit ihrem Hund. Und jeder Hund hat eine Genetik. Ne? Mein liebstes Beispiel ist immer der Australian Shepherd. So, die meisten Leute holen sich den nach Hause. Der ist zum Schafehüten gezüchtet worden. So, jetzt haben aber die meisten Leute keine Schafe zu Hause. Das heißt, der Hund ist in der Pubertät und hat irgendwann keinen Job mehr. Und wenn der dann nicht beschäftigt wird, artgerecht, ne, dann fängt der wie, was weiß ich, die Nachbarsoma oder ihr habt irgendjemanden in der Nachbarschaft, der schon lange in Rente ist, der nichts zu tun hat und der guckt dann eben immer aus dem Fenster, macht jetzt euer Hund dahin oder haben die jetzt da falsch geparkt und pöbelt dann da raus. So sind viele Hunde drauf, wenn die einfach unterfordert sind. Na? Aber es gibt auch viele Hunde, die einfach menschlich überfordert und hündisch unterfordert sind und da muss man halt einfach eine Balance finden und da kann man eben bei uns ganz gut mal reinschnuppern, zum Beispiel jetzt eben in unseren Kombikurs, so nennt sich der hieß früher mal Spiel und Spaß Kurs oder sage ich auch manchmal noch ganz gerne, aber viele Leute denken dann, dass die Hunde spielen können dort, aber gerade das passiert dort meistens nicht, außer wir haben wirklich eine super harmonische Gruppe, aber das ist so unser Reinschnupperkurs in alles, was wir so anbieten, eben da sind 2 Stunden Agility drin. So, Agility ist aber halt eben eher auf Schnelligkeit, Hundesport, dass der Hund über Geräte fetzt. Das ist für einen agilen Hund, kann das was Tolles sein, weil der Hund hat erstens die körperliche Auslastung dabei und gleichzeitig auch noch die Kopfarbeit, weil er muss sich die verschiedenen Geräte merken. Den kann man anfangen zu schicken in so auf mehr Distanz und so weiter. Aber es gibt auch viele, viele Hunde, die da einfach wahnsinnig hochdrehen und gerade Menschen, die einen eh schon überdrehten Hund haben, denken, sie müssen jetzt Agility machen, was dann aber, ja,
semi-gut.
Genau, ist ein Schuss in die andere Richtung, weil der Hund dann noch mehr hochdreht und kippen kann. Ne?
Ich muss aber dazu auch sagen, ich habe zum Beispiel einen Hund, der sich zwar sehr gut lenken lässt, der aber bei sowas sehr schnell sich reinsteigert und dann halt auch so Sachen macht, wie wenn er mal auf einem 2 Meter ist übertrieben, aber so einen Meter hohen Parcours ist, dass er einfach mal runterspringt, weil das so aufgedreht ist, dass er nicht weiß, wohin, dusch, ne? Ja. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, also wenn ihr auch so einen Hund habt wie ich, der dann draufgängerisch reagiert, wenn er nervös wird, ist auch halt nicht so gut für die Gelenke und deswegen dann lieber wirklich einen Hund haben, der auch mit ganz viel Ruhe rangehen kann, wenn man Agility machen möchte.
Ja, oder ich meine, es ist dann auch Sache der Trainerin oder der Trainer, ob der vielleicht merkt, okay, jetzt haben wir einfach schon zu lange hier Agility gemacht und die Hunde werden einfach unkonzentriert und man lenkt es dann in eine andere Bahn. Ja, aber wie gesagt, bei diesem Schnupperkurs, wo man überall mal rein schnüffeln kann mit seinem Hund, sind dort zum Beispiel 2 Stunden mit dabei. Da sind ganz oft junge Hunde dabei, weil es da noch nicht auf Schnelligkeit geht. Das heißt, die laufen mal durch einen Tunnel, einen Slalom kann man machen. Weil wenn ich den natürlich mit jungen Jahren da über ein Dach jage und so weiter, das Agility macht man wirklich erst ab einem Jahr. Ich würde sogar noch ein bisschen länger warten.
Ja.
Genau. Also ja, in dem kann man, wie gesagt, überall mal reinschnuppern. Da ist auch Fährte dabei, Obedience, Tricks und Teebeutelsuchspiel, alles, was man so für den Alltags, für die Alltagsauslastung mit einbeziehen kann. Mhm. So, jetzt habe ich schon mehrmals das Wort Obedience ausgesprochen.
Erzähl doch mal, was es ist.
Wir wissen immer noch nicht so ganz, was es ist. Genau.
Genau.
Obedience ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Das ist nämlich der höhere Gehorsam von der Polizei. Es hört sich immer ganz schrecklich an, ist aber eigentlich was Wunderschönes. Es ist total, also es ist eine nonverbale Kommunikation. Hauptsächlich bei uns, also generell, wir arbeiten ja sowieso sehr schön über die Körpersprache. Wenn man so Obedience eingibt bei YouTube, sieht man die Schäferhunde, die auf Sitzplatz, bam, bam, sich da hinlegen. Ja, wir bringen das dem Hund alles körpersprachlich bei. Mir fällt auch immer wieder im Obedience-Kurs auf, dass ich dann vergesse, den Leuten zu sagen, welches Kommando das jetzt ist, weil wir den Hund körpersprachlich durchs Klopfen auf den Oberschenkel eben in die Ran-Position führen und so weiter.
Ja.
Also, gerade um den Hund in die Ruhe zu bringen, den auszulasten, dass er sich wahnsinnig konzentrieren muss, weil er ein hohes Auslastungspensum hat zum Beispiel. Dafür ist Obedience gut, also gerade um Mensch und Hund in die Ruhe zu bringen, weil sich der Mensch auch unglaublich konzentrieren muss dabei.
Ja. Ja.
Und gerade beim Obedience merke ich immer, die erste halbe Stunde läuft super, die 40 Minuten, die gehen gerade noch so und dann sind die eigentlich schon fix und groggy und ich kann eigentlich schon fast die Stunde beenden. Ne?
Super anstrengend für Mensch und Hund, ne?
Ja. Ja, absolut, absolut. Also eben gerade, wenn man eben auch einen Hundesport später vielleicht machen möchte wie Agility, dann rate ich immer eben erstmal den Erziehungskurs, dann Obedience, um den Hund nochmal ein bisschen in die Ruhe zu bringen und dann kann man gucken, passt Agility vielleicht überhaupt zu meinem Hund?
Ja, genau. Ja.
Genau. Dann, was haben wir noch? Du bist jetzt gerade in unserem
Pferd. Nasenarbeit, genau.
Genau, Fährte. Da legen wir dem Hund letztendlich eine Fährte, die er suchen muss. Da geht er natürlich nach dem Individualgeruch des Menschen. Wir verlieren wahnsinnig viele Hautschüppchen pro Sekunde und der Hund geht zusätzlich nach den Bodenverletzungen und damit kann man den Hund auf jeden Fall auch eigentlich schon auch in einer halben Stunde platt machen.
Ne? Auf jeden Fall. Kann ich auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen.
Richtig. Das geht nun leider nicht immer. Das Fährten suchen, bei uns jetzt zumindest, wir schauen da so ein bisschen aufs Wetter. Mhm. Das heißt, bei Frost oder bei wirklich wahnsinnigem Regen, da mache ich ja dann auch in unserem Kurs immer mal auch was anderes. Bisher hatten wir, glaube ich, relativ viel Glück mit dem Wetter.
Ich hatte absolut Glück. Wir hatten immer Sonnenschein.
Perfekt, genau. Aber ansonsten mache ich da halt auch einfach ein bisschen Erziehung und sonstige Sachen, die mir gerade so in den Sinn kommen. Mhm. Zum Agility gibt es auch die sanftere Variante, Mobility zum Beispiel, da ist es eher auch mehr auf die Untergründe ausgelegt, dass der Hund verschiedene Untergründe kennenlernt, darüber läuft, Selbstbewusstsein bekommt, wir haben auch einen Angsthunde-Mobility-Kurs, damit die da Selbstbewusstsein bekommen.
Toll.
Genau, das ist für alte und junge Hunde was, genauso wie Hoopers Agility, weiß ich nicht, ob du schon mal gehört hast, ist auch eigentlich eine mega coole Sache, man schickt den Hund auf Distanz durch Bögen, wo er da durchlaufen muss, ist auch super. Und ansonsten bin ich noch ein großer Fan von Mantrailing, das ist nichts anderes als Vermisstensuche. Habe ich früher mit meinem Hund ganz viel gemacht. Mittlerweile fehlt mir leider so ein bisschen die Zeit, weil das ist für mich eigentlich am meisten artgerechte Auslastung, weil der Hund einen Job hat. Ne? Der muss jemanden suchen da draußen, ja. Der muss dorthin bringen zum Opfer. Das schweißt nochmal unglaublich mit dem Besitzer zusammen. Wenn der Hund Probleme hat mit anderen Menschen, kann man das steigern zwischen Mann und Frau und was weiß ich. Und da kann der Hund auch nochmal unglaublich viel Selbstbewusstsein bekommen, weil gerade eben die Nase einfach auch mit dem Belohnungszentrum im Hirn verknüpft ist.
Absolut. Also ich finde es eh bemerkenswert und toll, was für ein Spektrum ihr da anbietet, wenn man mal sich überlegt, was man auch für Ideen allein nur durch diese Kurse kriegt. Ne? Also du sagst ja auch beim Pferdentraining, wenn man das Wetter schlecht ist, machen wir halt was anderes. Oder es gibt diesen Spiel- und Spaßkurs, ja, wo man halt auch einfach mal wirklich ein paar Möglichkeiten mitkriegt. Wir hatten ja schon mal über Nasenarbeit gesprochen, hast du mir von einer Teebeutelsuche erzählt, wo ich noch gar nicht drauf gekommen bin. Ne? Also ich finde es total schön, dass jeder Mensch, wenn er in die Hundeschule geht, wenn es nur einfach das ist, dass man mal diese paar Kurse hat, wo man zusammenwächst, wenn man an etwas gemeinsam arbeitet und dann aber noch 20.000 Ideen mit nach Hause nimmt, wie man seinen Hund noch beschäftigen kann, auslassen kann und was ihm eigentlich Spaß macht und was nicht, ja. Das ist ja schon Gold wert. Also es ist der Hammer, dass das einfach die Möglichkeit schon daraus sich ergibt, dass man in die Hundeschule gegangen ist.
Auf jeden Fall.
Richtig cool. Würdest du sagen, es gibt so ein paar Kurse, die würde ich dem jetzt besonders empfehlen und dem eher weniger, egal ob Hund oder Mensch?
Wie gesagt, es kommt auf jeden Fall immer auf den Hund so ein bisschen drauf an und eben auch der, wie der Mensch ist. Wenn ich jetzt einen Mensch habe, der den Hund wirklich auch permanent irgendwie so ein bisschen voll quasselt, dann würde ich auch eher mehr die Ruhe reinbringen. Weil wenn man dann auch noch Agility macht, wie gesagt, dann pusht er sich Mensch und Hund hoch und man versucht den Hund da schnell in den Tunnel rein. Also da würde ich auch, das kommt immer vom Hundhaltergespann individuell drauf an. Und das würde ich dann, wie gesagt, wenn man den Kurs macht, wo man überall reinschnuppert, da geht es ja sowieso noch nicht auf Schnelligkeit, da wird man relativ schon schnell merken oder dort spreche ich die Leute auch immer wieder an und sage, Mensch, damit würde ich, mit Agility würde ich jetzt vielleicht noch warten oder macht lieber den Kurs auf jeden Fall.
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade empfehlen. Also wenn ihr Interesse habt, mal in Hundeschule zu gehen, zum Kurs zu besuchen, ihr könnt da, ich würde es einfach mal sagen, ihr könnt da bestimmt jederzeit einfach anrufen und sagen, hey, mein Hund ist so und so und ich bin so und so, könnt ihr mir irgendeinen Kurs empfehlen, mich würde das und das interessieren, denkt ihr, das ist was für uns oder eher nicht, weil das sind ja wirklich ausgebildete Menschen vor Ort, die euch da ganz toll beraten können, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Dass ihr das bestimmt dann auch mal...
Na klar, also man kann auch mal jetzt zumindest in unseren fortlaufenden Kursen, eben wie ein Agility-Kurs zum Beispiel, kann man auch mal eine Schnupperstunde machen mit Hund tatsächlich auch, dass man das einfach mal ausprobiert, so ist es was für mich und danach merkt man, oh nee, vielleicht doch nicht. Ja. Und ansonsten, wir sind ja wirklich ein offenes Häuschen, sage ich jetzt mal, weil man kann sich den Kurs auch jederzeit, wenn man bei uns anruft und sagt, Mensch, ich weiß nicht, wie so ein Obedience-Kurs aussieht, dann kann man sich den ohne Hund jederzeit auch mal eben bei uns einfach angucken und einfach mal sehen, auch wie wir arbeiten. Also dafür, das macht uns auch aus, dass wir da offen sind.
Ja, Transparenz ist immer wichtig, egal um was es da geht, wenn ihr transparente Hundeschulen, transparente Züchter, Züchterinnen oder sonst irgendwas habt, dann ist das immer ein gutes Zeichen von Professionalität, würde ich behaupten.
Ja, das stimmt.
Also guckt doch einfach mal, was euch oder eurem Hund Spaß macht. Probiert ein bisschen aus, sprecht mit den Trainerinnen vor Ort und guckt dann einfach mal, was da das Richtige für euch ist. Ich würde jetzt gerne mal mit dir, wenn es für dich okay ist, so ein paar wichtige Punkte nochmal zusammenfassen, wenn man auf der Suche nach einer Hundeschule ist, weil ich jetzt leider als Tierpsychologin besonders ganz viel auch negative Erfahrungen gehört habe, du bestimmt auch, wenn die Leute dann endlich bei euch ankommen und dann ihr Leid klagen von dem, was sie schon vorher erlebt haben, genau. Dass wir einfach mal so ein bisschen zusammenfassen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr auf der Suche nach einer guten Hundeschule seid. Für mich an erster Stelle eine gewaltfreie Erziehung, wofür ihr ja auch werbt. Also dass wirklich der Hund keinerlei Gewalt erfahren muss. Und Gewalt fängt bei mir auch schon mal bei der psychischen Gewalt an. Also es ist nicht immer nur eine körperliche Gewalt, sondern ein Hund mobben ist auch eine psychische Gewalt zum Beispiel, die nicht stattfinden sollte. Weiß nicht, wie du das siehst.
Richtig, definitiv. Also gewaltfrei soll die Hundeschule auf jeden Fall arbeiten. Ich finde es immer so wahnsinnig wichtig, dass man auf sein Bauchgefühl hört. Es gibt Trainer wie Sand am Meer. Und auch ich war früher in fremden Hundeschulen, bevor ich dort eben auch die Ausbildung gemacht habe und habe da so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und ich bekomme ja auch regelmäßig wirklich immer wieder Feedback, dass viele Trainer so unhöflich sind, so unmöglich sind und sagen, ja, der Hund macht es nicht richtig und wie auch immer. Das macht uns ja auch so ein bisschen aus, dass wir eine freundliche Hundeschule wirklich sind, ja. Dass wir da wirklich die Leute nett behandeln. Ich möchte ja auch, sage ich jetzt mal, bin ja auch ein wirtschaftlicher Denker, ich möchte auch, dass die wiederkommen. Aber nicht nur deswegen bin ich freundlich, sondern das macht uns halt einfach aus, ne? Weil es geht einfach ohne, dass ich da rumschreie und eben ohne Gewalt da irgendwie einwirke. Das Problem ist nämlich häufig eben, wenn und viele Leute kommen zu uns, nachdem sie vorher bei anderen Trainer waren und die, sage ich jetzt mal, das auch so ein bisschen schon versemmelt haben, teilweise, weil sie mit einer Wasserspritzpistole damit rangegangen sind oder weil sie den Hund immer runtergedrückt haben zum Boden und so weiter. Und der Hund verlernt letztendlich teilweise auch richtig zu kommunizieren durch solche Methoden. Und ich muss ihm beibringen, überhaupt das wieder beschwichtigen oder knurren oder bellen ein richtiges Verhalten ist.
Und auch in Ordnung ist. Das ist ja richtig, das größte Problem, ne? Dass das immer sofort unterbunden werden muss. Gerade bei den Hundeschulen, der Hund darf nicht knurren. Warum nicht?
Ja, genau.
Das ist natürlich.
Genau, letztens hatte ich auch einen Hund, da hat wohl die andere Trainerin auch gesagt, ja, der Hund darf draußen nach dem Pinkeln nicht scharren. Ne? Ah. Und scharren ist zum Beispiel ein genetisch fixiertes Verhalten. Ne? Also es ist auch tierschutzwidrig, zum Beispiel einen Hund deswegen nur auf Teer zu halten, weil er dieses Verhalten nicht richtig dann zeigen kann, weil er seine Duftstoffe dann nicht so gut verbreiten kann wie auf der Erde. Also das sind so genetisch fixierte Verhaltensweisen, da kann ich nichts dran ändern, da kann ich nur damit leben. Ne? Und ich meine, gut, wenn ich jetzt wirklich, mein Hund ist auch sehr präsent und schart wie eine Wilde, und wenn ich jetzt wirklich gerade da den Kot aufsammeln möchte und sie schart mir in mein Gesicht,
weniger dann schön.
Hier stehe ich, ne? Also da darf man natürlich mal sagen, hey, ja.
Jetzt besonders schön im Herbst, wenn dann das Laub einen um die Ohren gehauen wird.
Also da kann man dann schon mal drauf reagieren, ne?
Ja, und das ist halt immer so, ich finde, dass viele Hundeschulen leider oder Hundetrainerinnen dazu erziehen, den Hund so als perfekt darzustellen. Und das ist ja dann auch das, was an den Mensch weitergegeben wird, dass man denkt, sein Hund muss jetzt genau wie ein Roboterhund perfekt sein. Er darf jetzt nur jetzt laufen und jetzt pinkeln, dann muss er weiterkommen sofort und er darf nie knurren, also das sind so Sachen, wir dürfen immer nicht vergessen, dass es ein Lebewesen ist und dass es kein Roboter ist und dass auch dieses Lebewesen verschiedene Verhaltensweisen vererbt bekommen hat oder antrainiert hat, die wir uns angucken müssen und auch verstehen lernen müssen und dass das nicht immer als negativ ist, nur weil wir es mal als negativ aufgefasst haben. Und Hundeschulen, die euch so etwas mit an den Tag geben oder euch so etwas beibringen wollen, sind für mich absoluter Quatsch, weil letzten Endes versuchen wir unsere Hunde in eine Perfektion zu drängen, die gar nicht möglich ist. Und dann sind wir sehr frustriert, weil es nicht funktioniert. Und dann finden wir das als doof, was der Hund macht. Und schon haben wir eine schlechte Beziehung. Also das ist nicht total kontraproduktiv.
Das ist ja auch ein Riesendruck. Also erstens, der Menschen lastet, weil der Hund nicht funktioniert, dann auf dem Hund lastet. Also das ist ja Ping-Pong-Spiel mit Emotionen. Und ich bin auch immer sehr vorsichtig, gerade bei Hunden draußen, die eben so funktionieren, wie du sprichst. Also ich bin auch ein Mensch und mal gebe ich 100%, manchmal sind es nur 60. Also das ist je nach Tagesform. Und ich weiß ganz genau, bei Hunden, die funktionieren jetzt in Anführungsstrichen, dass die einfach nicht schön erzogen worden sind, weil durch Angst schere ich auch, ne? Also da stehe ich auch stramm, aber deswegen bin ich da mal sehr skeptisch und da muss man vielleicht auch teilweise auch einen Bogen drum machen, weil wer weiß, was dieser Hund dann als Ventil hat, wenn er dann doch mal eine Hundebegegnung hat.
Absolut. Und ich finde, das ist nämlich auch seelische Gewalt oder psychische Gewalt am Menschen. Also einem Menschen blöd anzuflaumen von der Seite in der Hundeschule, dass er das nicht richtig macht, dass der Hund es nicht richtig macht, dass der Hund das und das nicht darf. Da geht der Mensch mit so einem schlimmen Gefühl nach Hause, dass auch das allein nicht in der Hundeschule stattfinden darf. Also ich bin schon auch jemand, ich gebe eine sehr ehrliche Meinung, wenn ich eine Anamnese mache und dann auch sage, ich weiß jetzt, woran das Verhalten liegt. Und dann gebe ich auch eine ehrliche Rückmeldung, aber niemals so, dass der Mensch sich damit schlecht fühlen muss oder dass er das Gefühl hat, er hat es absichtlich schlecht gemacht, weil ich gehe immer davon aus, dass der Mensch nur das Beste für seinen Hund will und vielleicht einfach gewisse Zeichen falsch gelesen hat, die ich mir jetzt erklären kann. Also Total wichtig, dass man da wirklich eine tolle, gute Beziehung zwischen Trainer, Trainerin und dem Besitzer oder Besitzerin eben von dem Hund hat und dass das nicht schon da anfängt, ja, dass irgendwelche komische Sachen da hin und her gequatscht werden. Richtig. Genau.
Man sieht es auch an seinem Hund natürlich. Wie reagiert er auf die Trainerin? Ja. Findet er die irgendwie toll oder hat er Angst vor der? Dann sieht man ja auch schon, okay, irgendwas passt da nicht, ne?
Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde es schon immer interessant, wenn ich zu Kunden, Kundinnen komme und die dann halt wirklich auch ein Bild zeigen wollen von ihrem Hund, das überhaupt nicht realistisch ist. Also wenn der Hund dann, wenn ich komme, irgendeinen Quatsch macht oder genau in dem Moment halt an der Leine zieht oder halt auf andere Hunde negativ reagiert, dass die Menschen, Gott, so, oh Gott, so ist der eigentlich nie. Wo ich sage, hey, warum nicht? Ich bin auch manchmal so. Also, dass man schon allein da versucht, hey, wenn ihr in eine Hundeschule geht oder wenn ihr zu einem Verhaltenstherapeut, Therapeutin, was auch immer ihr geht, die Menschen wissen, wie Hunde sind und es ist okay, dass euer Hund nicht 100% perfekt aussieht nach außen, denn das sind Hunde nicht und das müssen sie auch nicht sein und gerade wir geschulte Menschen, die professionell sind, wissen das und dann müsst ihr dieses Bild einfach nicht rüberbringen.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Authentisch bleiben ist immer wichtig, allein eben für seinen Hund, weil der weiß ganz genau, was man fühlt und deswegen authentisch ist ein wichtiges Wort.
Finde ich total wichtig, da auch den Druck rauszunehmen. Ich habe eine Nachbarin neulich getroffen, die eben auch bei mir in der Verhaltenstherapie ist mit ihrem Hund und wir haben uns mit unseren Hunden getroffen zufällig und da war noch ein dritter Hund dabei und wir haben halt die zusammen spielen lassen. Es war auch alles harmonisch bis zu dem Punkt, wo die beiden Rüden ihre Hündin einfach zu viel wurden. Und dann hat sie halt mal kurz um sich geschnappt in die Luft und hat geknurrt und dann habe ich sie sofort geschützt, habe die anderen Hunde weggeschickt und habe gesagt, es hat sie gut gemacht. Sie hat gesagt, es ist mir zu viel. Und sie, die Besitzerin, dachte, oh Gott, mein Hund hat geknurrt in ihrer Umgebung, ne? Geht gar nicht. Also, dass es auch noch mir gezeigt wurde. Dann habe ich gesagt, hey, dein Hund hat alles richtig gemacht, sie hat ihr einfach nur gezeigt, dass es ihr zu viel wurde. Und jetzt haben wir sie weggeschickt, die Hunde, damit sie wieder durchatmen kann. Ja, also sowas ist natürlich und normal und da muss man sich nicht verstellen, nur weil jetzt eine Trainerin in der Umgebung ist.
Richtig.
Genau.
Aber da ist auch wieder, sage ich jetzt noch kurz, ich denke, da ist auch immer wieder Aufklärungsbedarf. Ich denke, wir werden nochmal früher oder später wahrscheinlich wieder einen Podcast machen.
Und bestimmt.
Weil die Leute sich einfach unsicher ist mit der, die sind sich unsicher mit der Kommunikation ihres Hundes und dass man da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Sicherheit reinbringt, wie du schon sagst, oh Gott, mein Hund knurrt, ich muss den schimpfen oder wie auch immer, derweil macht er alles richtig, ne? Genau.
Ja, absolut. Da könnte ich echt noch super ausholen. Was für mich auch zur gewaltfreien Erziehung dazugehört, sind die alten Erziehungsmethoden mit reinzunehmen. Ich habe zum Beispiel ganz oft das Feedback gehört, wenn ich mit den Hunden Leinführigkeit, mit dem Mensch und Hund Leinführigkeit trainiert habe, dass doch der Hund bei der Leinführigkeit immer am Fuß laufen muss und einen die ganze Zeit angucken muss, was ja so eine alte Das ist so eine typische alte Erziehungsmethode, die irgendwie durchgedrungen ist und leider immer noch vorhanden ist, die ich, wir brauchen das natürlich nicht. Das kommt aus einer Zeit, wo das natürlich total wichtig und gut war damals. Aber ich finde es schwierig, dass das Menschen immer noch denken, dass es so ist oder dass man zum Beispiel den Hund unterdrücken muss, damit er auch gehorcht. No-go in der Hundeschule, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Also oftmals hört man auch, dass der Hund nur links laufen darf. Das habe ich ganz oft in der Hundeschule. Dann erkläre ich den Leuten erstmal, dass das früher von der Polizei kommt. Da sind wir wieder beim Obedience. Ja. Der Polizistenhund wurde immer links geführt aus einem ganz simplen Grund, weil die Knarre immer rechts war. So, das hat sich bis heute irgendwie durchgesprochen. Und jetzt gibt es viele Leute, die den Hund deswegen meinen, immer links zu führen. Aber das ist natürlich auch völliger Quatsch. Ne? Also im Obedience natürlich im Kurs wird es immer noch weiter so geführt. Ja. Aber gerade weil im Obedience viel im Fuß ist zum Beispiel, ist es mir deshalb so wichtig, dass die Hunde vielleicht auch mal rechts im Fuß laufen, anstatt nur links. Ne? Du hattest ja auch noch mit deiner Physiotherapeutin auch gesprochen über solche Sachen, dass man da verschiedene Sachen einfach auch entlastet. Ne?
Genau. Ja, und auch es ist ja für einen Menschen selbst auch entlastend, als wenn mein Hund immer nur lernt, auf der einen Seite zu laufen und ich habe jetzt gerade an einem Hund vorbeigehen möchte, der an der Leine ist und mein Hund soll dem ausweichen, er aber nur auf der einen Seite laufen kann, ist es ja totaler Stress. Also auf jeden Fall auf beiden Seiten beibringen. Und genauso dieses, der Hund muss die ganze Zeit einen angucken. Der arme Hund kriegt irgendwann einen steifen Nacken. Also das ist furchtbar.
Noch dazu lebt ja der Hund auch in einer ganz anderen Welt. Also die Welt geht unten am Boden ab. Natürlich soll er sich rückversichern zum Besitzer, aber
sagt. Aber es reicht, wenn er das kann, wenn es verlangt wird von ihm und er das nicht dauerhaft machen muss. Richtig. Also genauso hier, ich habe schon mit Elena gesprochen, wir würden da bestimmt mal gerne einen längeren Podcast zu machen, aber dass ihr auf solche alte Erziehungsmethoden, wenn die euch beigebracht werden sollen in der Hundeschule, dass ihr das nochmal überdenkt und vielleicht überlegt, ob das wirklich die richtige Hundeschule für euch ist oder ob es nicht etwas Moderneres, Gewaltfreieres werden darf.
Da würde ich aber auch nochmal drauf achten, ein Leinenruck gehört dazu. Auch zu diesen alten Trainingsmethoden, gerade bei der lockeren Leine.
Ja.
Gab, glaube ich, auch sogar mal einen Fall, dass wirklich ein Hund auch gestorben ist an so einem Leinenruck tatsächlich. Also es ist wahnsinnig blöd, wenn man sowas macht, gerade eben auch am Halsband, weil der Hund, da laufen einfach viel zu viele empfindliche Sachen am Hals vorbei.
Ja. Ich meine, das hatte ich ja auch schon mit Steffi besprochen, genau.
Das ist schon besprochen, wie ihr auch nett gesagt habt, mit dem, wenn er eine Katze oder ein Eichhörnchen ist, dann kann schon mal sein, dass der Hund mal kurz einen Ruck bekommt, aber es ist die Ausnahme. Aber wenn ich die Trainingsmethode verwende, gibt es das ein ganz großes Ausmaß, allein mit Fehlverknüpfungen und auch wieder mit Aggressionsverhalten, wenn der Hund Richtung guckt und da läuft ein Kind vorbei und der kriegt so einen Leinenruck. Der Hund kann nicht so abstrakt denken wie wir Menschen. Das heißt, der weiß, ach, würde ich jetzt nicht ziehen, dann wird es mir nicht wehtun, sondern er verknüpft es dann mit dem eventuell vorbeilaufenden Kind oder Hund, wie auch immer.
Genau. Ja. Also da auf jeden Fall immer bitte drauf achten und wenn ihr schon in die Hundeschule geht und ein blödes Bauchgefühl habt, dreht sofort um. Ist egal, wenn ihr dann sagt, es ist unhöflich. Wenn ihr ein blödes Bauchgefühl habt bei dem Hundetrainer, bei der Trainerin, bei den Methoden, die anwenden, tut es für euren Hund, sagt, tut mir leid, das ist ja nichts für mich und geht einfach wieder. Was ich auch einen mega wichtigen Punkt finde, ist die Individualität. Dazu habe ich vorhin auch noch eine Voicemail bekommen oder Nachricht, dass da auf jeden Fall drauf eingegangen wird, dass nicht jeder Hund gleich ist und dass jeder Hund natürlich ein Individuum ist und dass man auf Hunde verschieden eingehen muss und dass man natürlich auch als Mensch, als Individuum reagiert und agiert und dass man auch da sagen kann, hey, mit der Erziehungsmethode komme ich gerade nicht klar oder ich weiß nicht genau, wie du es umsetzen haben willst, weil ich krieg's nicht hin, dass auch da eine Hundeschule gut drauf eingehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Dafür sind natürlich Einzelstunden super. Ich sage jetzt mal, im Gruppenkurs versuchen wir auch, so viele Tipps wie möglich einfach mitzugeben. Aber wir müssen, wenn wir einen Hund vor uns haben und der hat die und die Probleme, dann müssen wir da genau reingucken von A bis Z und das geht in 5 Minuten. Ne? Also da muss man sich dann die Zeit auf jeden Fall nehmen.
Nee, absolut. Aber auch wenn ihr sowas habt wie, keine Ahnung, das Stoppkommando wurde in der Hundeschule beigebracht und ihr habt zu Hause das Gefühl, ihr kriegt es dann nicht so gut in die Umsetzung hin, dann auch wirklich traut euch dann beim nächsten Mal einfach zu sagen, ich habe es irgendwie nicht ganz hingekriegt oder ich verstehe nicht, wie ich es umsetzen soll. Und da sollte auf jeden Fall ein Trainer oder eine Trainerin kurz drauf eingehen können, um es dir dann vielleicht nochmal kurz zeigen zu können. Genau. Dann natürlich auch Gruppengrößen und Trainer-Trainerin-Verhältnis. Also dass da auch, wie ich jetzt vorhin schon bei der Welpen-Sozialisierungsgruppe gesagt habe, so 10 Welpen und ein Trainer oder eine Trainerin ist einfach utopisch, das im Griff zu haben. Dass man darauf achtet, das ist bei euch ja toll, dass ihr auch immer so viele Auszubildende habt, dass das ein tolles Verhältnis ist. Ich denke mir immer, wenn ich zum Pferdenkurs komme, so viel Trainer auf einmal.
Ja, das stimmt. Da
kommen immer alle, das ist total schön. Als letztes Mal habe ich, glaube ich, 3 Trainerinnen, die mir alle zur Seite gestanden sind und alle mal eine Fremdpferde gelegt haben. Ich habe mir, cool, das ist ja richtig.
Die haben euch alle angefeuert.
Nee, voll schön.
Ich muss auch sagen, ich meine, ich hatte ja früher auch so ein bisschen die Wahl. So, mache ich mich jetzt selbstständig oder wie geht es denn weiter überhaupt mit meinem Leben? Ich wollte mich früher eigentlich auf Angsthunde spezialisieren. Daraus ist nichts geworden. Aber jetzt habe ich ja ein weites und breites Spektrum, was ich ja machen kann. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Kann auch mal passieren.
Das ist so toll, dass ihr so viel auf einen Haufen
seid. Ah ja, genau, also, richtig.
Ich unterstütze wahrscheinlich,
Kann mal passieren.
Ja.
Ich finde das so schön, weil ich wäre ja sonst wirklich als Hundetrainer immer auch irgendwie alleine ständig in meinem Beruf. Und klar, ich hätte zwar meine Kunden und ich sage auch immer ungern Kunden, eigentlich sind es meine Gäste, die zu mir kommen, weil ich bin die fühlen sich ja bei mir wohl, aber es ist sehr angenehm, dass man eben wirklich viele Leute um sich herum hat, die alle so eine gute Energie auch einfach haben und was Positives auch weiterhin wollen. Ne? Also deswegen finde ich, ist das bei uns auch so nett.
Das stimmt. Das ist echt toll. Ja, und der letzte Punkt wäre für mich jetzt hier noch Preis-Leistungs-Verhältnis. Also natürlich sollte man auch mal darauf achten, dass das, was angeboten wird, auch mit dem Preis stimmt. Da kann man aber ganz toll, finde ich, immer im Internet vergleichen, wie es in anderen Hundeschulen aussieht. Und wenn es ungefähr vom Preissegment das gleiche ist, dann sollte es auch passen. Lasst euch da einfach nicht über die Ohren ziehen, ne? Das ist ja
Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Bei uns sind eigentlich die Einzelstunden relativ günstig, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Also eine Einzelstunde kostet bei uns 55 Euro und für Kurskunden sind sogar 49 Euro. Also uns war es einfach wichtig, dass sie auch die Oma Kruse mit dem Dackel mit ihrer Rente so eine Einzelstunde mal leisten kann. Und deswegen können wir das natürlich stemmen. Wir sind jetzt auch, na klar, ein bisschen größer auch vielleicht als andere Hundeschulen, aber das lag uns einfach sehr am Herzen, dass ich jede Preisklasse da sich eigentlich was rauspicken kann und da eben auch was besuchen kann bei uns.
Das stimmt. Ich habe noch ein paar Nachrichten bekommen von meinen Follower, Followerinnen. Hättest du Lust, da nochmal reinzuhören?
Ja,
ich würde auf das eine oder andere vielleicht noch eingehen können. Fand ich nämlich auch mega interessant, was da noch so für Erfahrungen mit Hundeschulen gekommen sind.
Ja.
Also einmal ging es auf jeden Fall um das Thema, was wir davon halten, mit dem 3-2-1 Line-Up. Also das ist ja auch ganz oft in Hundeschulen so, dass dann irgendwie eine Gruppe da ist. Vielleicht dürfen sie am Ende auch nochmal spielen oder zusammentreffen. Und dann heißt es irgendwie in der Hundeschule, wo die Dame jetzt die Erfahrung gemacht hat, 3-2-1 und dann machen wir die Line-Up und alle Hunde stürmen aufeinander. Ich halte davon gar nichts. Du kannst aber auch gerne mal deine Meinung da kundtun.
Ja, das ist immer schwierig. Also man bereitet ja den Hund auf diese Action vor und pusht den natürlich auch mit diesem 3-2-1 auf jeden Fall hoch. Ich hatte mal einen Hund, einen Jagdhund, der hat allein nur auf dieses Klicken von der Leine reagiert und schwupps war der für den Party und der war gleich mal weg, ne, in dieser Einzelstunde.
Ja.
Das heißt, viele Leute verknüpfen das Fehl, dass dann sofort Party und Freiheit ist. Aber da muss man einfach Struktur reinbringen. Eben zwar, das machst du auch immer so schön in deinen Videos. Du machst zwar zwischenzeitlich die Leine ab, aber du gibst ihn dann erst körpersprachlich oder eben dein Auflösungskommando, dass er jetzt dann auch wirklich mal eben Hund sein darf. Ne?
Genau.
Also es soll nicht immer wahnsinnig mit Party verbunden sein. Es kann nämlich auch passieren, dass danach der Hund eben nicht zurückkommt oder ja, wir rufen den und dann weiß er, jetzt ist die Party vorbei, dann kommt die Leine wieder dran. Also es ist absolut, man soll es absolut unberechenbar am besten machen, wann die Leine dran kommt. Ich gehe auch einfach mal hin zu meinem Hund und leine ihn wieder an und laufe ein paar Meter und schnall die wieder ab.
Ja.
Eben dann nicht den Hund durch sowas hochpushen und dann kriegt da die ganze Gruppe alles energiegeladen ab, was die da eben auch von dem Hochpushen eben gerade reingeprojizierte auch haben.
Absolut. Also grundsätzlich sollte nie Leine ab bedeuten und wir machen Party. Also ein Leine ab heißt einfach nur, okay, ich habe die Leine ab, aber das heißt für dich eigentlich gar nichts. Also es ist kein Unterschied, bis ich zu dir sage oder dir zeige, dass es okay ist, wenn du gehst.
Ja.
Okay, ja, sehe ich genauso. Jetzt habe ich hier noch eine Voicemail von der lieben Jasmin. Spiel sie mal ab.
Mhm. Also meine Erfahrung zu Hundeschulen in München ist, dass viele nicht auf den Einzelnen eingehen, sprich nicht auf das womögliche Mensch-Hund oder gar nur das Hundeproblem. Man könnte hier auch als Vergleich die Schulmedizin zur Alternativmedizin nehmen. Jeder Hund und auch sein dazugehöriger Mensch ist ja ein Individuum. Daher kann nicht immer nur eine Methode angewandt werden oder richtig sein oder eine Ursache für ein Verhalten der Grund sein. Und da finde ich es halt schade, dass nicht über den Tellerrand hinaus gesehen wird. Man reflektiert und sagt, okay, das Problem bei diesem Hund oder dem Hund-Mensch-Team liegt tiefer oder wo liegt die Ursache? Was kann ich als Alternativtraining anbieten, um zu einer Lösung zu kommen? Und ich kann als bestes Beispiel nehmen die Leinenführigkeit. Wir hatten da ganz lange die Theorie, wie wir haken vorne und hinten ein, dass der Hund kurz genommen wird und haben das als Trainingstheorie genommen und haben das ja ein bisschen praktiziert und das hat dann eben nicht funktioniert, beziehungsweise habe ich gesagt, irgendwie sehe ich da nicht so den Erfolg, wir kommen beide nicht drauf klar, also sowohl ich als auch der Hund und dann ist man einfach hergegangen und hat dann gesagt, okay, dann lass uns nach einem Alternativtraining schauen, weil offensichtlich kommt dein Hund und du als Führer damit nicht klar. Und da haben wir dann in der Hundeschule, in diesem Fall bei Freude am Hund, auch bei der lieben Elena, gesagt, okay, wir nehmen ihn jetzt mal einfach an die lange Leine. Haben ihn dann nur vorne eingehakt und seitdem ist die Leinenführigkeit viel, viel besser geworden. Und das ist eben genau der Punkt, was halt viele Hundeschulen einfach nicht haben. Die sind festgefahren, wie in der Schulmedizin, das steht so im Buch und dann ist das so. Und erschwerend kommt halt dann noch dazu, dass die Hundeschulen bzw. die Angestellten sich untereinander, wirklich vorsichtig ausgedrückt, schlecht machen oder schlecht reden, weil sie halt von ihrer einzigen und wahren Trainingsmethode überzeugt sind.
Ja, ja. Da können wir, glaube ich, ein Lied von singen, von diesen Fällen, oder?
Genau.
Also wie wir schon gehört haben, ist eine Kundin von dir offensichtlich.
Liebe Grüße an die Jasmin und an deinen süßen Hund Sammy, genau. Ja, hier haben wir natürlich ein hochsensibles Beispiel, ein Golden Retriever, ne, der auch noch relativ groß war und ja, der hat einfach mal ein bisschen Freiraum gebraucht und ja, da haben wir gleich gesehen, lange Leine kann auch mal ein bisschen besser sein, als immer nur ganz kurz zu nehmen. Und andere Hundeschulen, ich sage immer ganz gern, das ist immer so ein bisschen nur Symptombehandlung. Ne? Genauso wie die aversiven Trainingsmethoden zum Beispiel. Das ist wie, als würde ich einen Deckel auf einen brodelnden Topf machen. Ne? Mhm. Das heißt, ich muss immer schauen, immer nach der Ursache gehen. Ne? Sonst die Ursache war ja noch da. Ne? Also deswegen immer schauen, keine Symptombehandlungen machen. Und viele Trainer greifen dann eben, wenn sie nicht mehr weiter wissen, so, jetzt bestrafen wir den einfach mal oder sonst wie.
Ja. Oder ziehen halt wirklich ihr Steckenpferd durch. Ne? Also wie sie schon sagte, dann haben sie halt die Methode für sich und die muss auf jeden Hund angewendet werden. Also natürlich hat jeder von uns Trainer, Trainerinnen irgendwie Methoden, wo sie wissen, dass die ganz gut funktionieren. Das ist ja auch in Ordnung, aber man muss halt einfach immer individuell gucken, ob es dann halt auch zu dem jeweiligen Hund und dem Hund-Mensch-Team vor allem passt. Und da ist es, wie sie schon sagte, super wichtig, dass man da jemanden an der Seite hat, der individuell auf einen eingehen kann und dann nicht eingeschnappt ist, wenn seine Methode dann nicht funktioniert.
Nee, man muss da immer offen sein. Also ich muss auch selbst sagen, ich lerne an fast jeder Einzelstunde, lerne ich immer noch was dazu. Also das ist, es ist eben einfach jeder Hund unterschiedlich und ich muss mich da selbst rantasten, jetzt wie mit dem Leinenbeispiel, braucht der Hund eine kürzere Leine oder braucht er mal ein bisschen mehr Raum? Ne? Ja. Also da kann es auch mal sein, dass ich zuerst sage, ach, jetzt nehme mal den kurz und merke, oh nee, das passt nicht und dann probiere mal etwas anderes aus. Und selbst wenn ich mal nicht mehr weiter weiß, das ist das Schöne bei unserer Hundeschule, dann frage ich meine Chefin oder einen anderen Trainer und sage, kannst du mal dazu gucken? Irgendwie habe ich hier den Wald vor den Bäumen, schauen wir uns den zusammen an.
Ja, total wichtig, dass man sich da auch gegenseitig immer unterstützt und sich da auch hilft als Trainer, Trainerinnen. Mache ich genauso. Wir haben ja auch eine Gruppe per WhatsApp mit einigen Trainer und Trainerinnen aus ganz Deutschland und auch Österreich. Wenn man nicht mehr weiterkommt, dann ist es ganz toll, wenn man sich da einfach mal untereinander unterstützt und mal guckt, wie gehen die damit um oder was würden die noch empfehlen. Genau. Ja. Dann habe ich hier noch eine Nachricht von der lieben Lola. Ich würde sie auch nochmal abspielen.
Gerne.
Also, da möchte ich ganz gerne was zu sagen. Und zwar hatten wir in der Hundeschule das Thema Deckentraining. Und wir haben das immer belohnt mit einem Leckerli. Und ich habe das dementsprechend zu Hause auch weiter so geübt und gemacht. Und habe dann gemerkt, dass mein Hund gar nicht auf der Decke zur Ruhe kommt, sondern immer auf sein Leckerli wartet. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, dass er von alleine da auf jeden Fall drauf geht. Aber sobald ich halt Decke sage, springt er auch drauf. Aber er hat eine mega Erwartungshaltung, dass er irgendwas bekommt. Und wenn ich ihn zurückschicke, ist das für ihn auch so eine richtige Strafe. Und viele haben mir jetzt schon gesagt, ich soll die Leckerlis langsam rausnehmen. Das Problem ist aber, dass ich ihn gar nicht wirklich ohne Leckerli auf diese Decke bekomme. Und da bin ich gerade so ein bisschen ratlos. Also er kommt überall woanders in der Wohnung zur Ruhe, legt sich halt überall hin und kommt dort auch zur Ruhe. Aber auf seiner Decke eben halt nur, wenn er von alleine sich hinlegt, drauflegt. Habt ihr da irgendwie Tipps, was ich machen kann? Und würde mich freuen, wenn ihr das mit aufnehmen würdet, weil ich halt auch von manchen gehört habe, dass die das auch so geübt haben und dass es nicht unbedingt falsch ist. Und wäre cool, wenn ich da irgendwie einen Tipp bekommen könnte, wie ich damit jetzt umgehe und das vielleicht nochmal entsprechend mit ihm üben kann, dass er dann da auch zur Ruhe kommt und er da seine Ruhe hat und er nicht gestört wird.
Genau, das war die Nachricht von der lieben Lola. Ja, auch das ist so ein Thema, wo ich halt eben auch vorhin meinte, klar, man versucht den Menschen in der Gruppe natürlich etwas beizubringen und versucht halt dann diese eine Situation so zu machen, wie man es halt auch schon gewohnt ist, dem Hund beizubringen. Und natürlich ist dann im Nachhinein der Mensch und auch der Hund individuell. Und man müsste dann eigentlich im Nachhinein nochmal drauf gucken, ob der Mensch und auch der Hund es gut umsetzen konnten und verstanden haben. Ja. In dem Fall ist es halt dann eben der Hund, der offensichtlich recht verfressen ist und jedes Mal auf seine Motivation wartet, warum er jetzt hier bleiben soll. Genau. Das finde ich sehr schön. Bei den Kunden mache ich es natürlich auch, dass ich erstmal probiere, die Leckerlis ausschleifen zu lassen. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man nicht nur dem Hund beibringt, wie ist die Motivation, dass du dorthin gehst, sondern eben auch, dass man es aushält, an dem Ort zu verharren, gerade wenn es um einen Ort geht. Das heißt, dass es nicht direkt, wenn er reingeht, immer ein Leckerli geschmissen wird, das hatten wir ja schon den Punkt, sondern dass man da vielleicht auch mal dann aus der Situation rausgeht und dem Hund beibringt, zwischen dem du gehst dort rein und deine Belohnung oder deine Auflösung folgt dann einfach immer auch ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Also wirklich dann auch die Zeiträume größer zu machen, das Ganze eben zu bestätigen oder wieder aufzulösen. Nämlich auch das ist ein großer Schritt. Und da habe ich bei den meisten Hunden gemerkt, fangen sie erst an, richtig zu entspannen. Ne? Wenn sie merken, da kommt jetzt nichts mehr und ich warte und warte und warte. Genau. Und irgendwann legen die sich nämlich ab und dann kann ich das auch mal sagen mit Klasse, man muss ja auch nicht immer ein Leckerli als Belohnung nehmen. Die größte Belohnung ist ja dann auch meistens bei den Hunden so, dass sie dann da besonders aufgeregt sind. Man kann auch mit dem Wort einfach belohnen, dass der Hund versteht, okay, das, was ich tue, ist hier immer noch richtig. Und wenn sie sich dann entspannen, kann man sie auch mal rausholen und damit ein Leckerli belohnen, dass es nicht auch immer im Körbchen stattfindet. Also da muss man natürlich auch wieder total individuell auf seinen Hund eingehen können.
Genau, dass man den vor allem eben auch für die Dauer des Deckentrainings einfach belohnt und nicht, dass er jetzt nur drauf ist. Ne? Also das Auflösen einfach weiter hinaus zögern, aber auch nochmal reflektieren, fühlt er sich denn grundsätzlich da überhaupt wohl? Also ich bin, ich mache gar nicht viel Deckentraining jetzt mit meinem Hund oder auch mit anderen Hunden. Mhm. Ich denke mir mal, also ich möchte natürlich meinem Hund schon Entspannung beibringen. Ich mache das aber meistens etwas anders, entweder über eine Box, über eine Höhle. Wenn die Box blöd ist für den Hund, dann kann man alles Mögliche konstruieren, dass er lernt, sich dort zu entspannen. Mhm. Und das mache ich immer ganz gerne mit der Hilfe zum Beispiel eines Kongs. Das ist ja so ein bekanntes Spielzeug, sage ich jetzt mal. Ich bin kein Kong-Vertreter, aber ich habe immer noch mit meinem 4,5 Jahre alten Hund, habe ich immer noch 6 Stück im Gefrierfach, so nach dem Motto. Ja. Und den habe ich ihr früher zum Beispiel immer in ihr kleines Zählchen angebunden, damit die vielleicht auch einfach mal da drinnen zur Ruhe kommt. Habe davor einfach mal ein paar Leckerlis reingelegt, bin raus aus der Situation, habe sie ignoriert, dass die gemerkt hat, boah cool, die hat da was vergessen, gucke ich mal rein. Und dann ist da dieser Kong angebunden oder dieser Knochen angebunden.
Ja.
Und selbst lernt, sich da rauszunehmen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein Welpe ist, dann weiß der ja noch gar nicht, wie geht es denn weiter, wie lange bin ich jetzt schon bei der Person, ich bin erst von der Mama getrennt worden und so weiter. Da sind ja auch oftmals Verlustängste so ein bisschen dabei von Anfang an, wenn der noch jung ist und der Mensch sich in der Wohnung bewegt, weil das ist ja das, was uns Menschen auf den Keks geht, wenn der Hund uns ständig folgt, weil wir von A nach B laufen. Aber da sind immer ganz, ganz viele Punkte, deswegen keine, nicht nur Symptombehandlung, den Hund auf die Decke schicken, sondern immer gucken, wieso, weshalb, warum ist das so.
Genau, und auch einfach viele Möglichkeiten. Seid auch ruhig mal kreativ. Ihr dürft kreativ sein im Training mit eurem Hund. Versucht mal rauszufinden, was wollt ihr denn überhaupt von eurem Hund und welche Möglichkeiten können euch dahin bringen. Wie wir gesagt haben, das Schema F ist immer Quatsch, das anzuwenden, weil wir Leute Individuen haben. Also was wollt ihr? Ihr wollt Ruhe eurem Hund beibringen. Und was bringt euren Hund zur Ruhe? Und wie können wir das vielleicht mit dem Deckentraining verknüpfen? Also bei meinem Hund ist zum Beispiel ganz viel ignorieren, dann kommt er am besten zur Ruhe und dann mache ich halt das.
Leute nicht. Genau.
Genau, und wenn ich dann ganz viel ignoriere und er dann irgendwann sagt, okay, dann gehe ich jetzt mein Bett und schlaf, dann kann ich dann sagen, klasse, genau das wollte ich von dir. Genau. Ja, ich hoffe, wir sind gut auf eure Sprachnachricht noch eingegangen. Es gab noch ein paar mehr, aber ich glaube, es wird langsam Zeit, mal hier im Podcast zu beenden, sonst reden wir uns hier im Fußlicht noch.
Genau.
Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und ich denke, Elena und ich werden auf jeden Fall noch mal einen machen, wenn du Lust hast.
Mit Sicherheit, klar doch. Ja, gut.
Dann danke ich dir erstmal für diese tolle Aufnahme und für den tollen Einblick in eure Hundeschule und als in deine Arbeit als Hundetrainerin und wir hören und sehen uns ganz bald.
Ja, ich sage auch vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören, da bin ich mir sicher. Wir sehen uns wahrscheinlich diesen Freitag.
Ja, wir sehen uns am Freitag, stimmt.
Super, wir sehen uns diese Woche. Sehr schön.
Bis dann.
Und bis bald.
Ja, dir auch. Danke. Ciao. Tschüssi.
Das war die 5. Folge mit Elena. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie auch mir. Ich quatsch super gern mit Elena zu vielen verschiedenen Themen. Also wenn ihr Lust habt, dass sie mal wieder dabei ist, schreibt uns gerne ein Feedback auf Instagram oder wo auch immer. Gerne auch bei Apple Podcast eine Bewertung dalassen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Damit unterstützt ihr mich auch sehr gut. Und folgt diesem Podcast, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald. Tschüss.